Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Jan-Gregor Stieberg zum Thema, wie aus der ärztlichen Behandlung Körperverletzung wurde. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich begrüße dich und freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Und ich begrüße erneut unser Studiogast, nämlich Jan-Gregor Stieberg, unser Medizin-Rechtsexperte hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, lieber Jan. Schön, dass du wieder da bist.
Kai, ja, wunderbar. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Und auch ich freue mich, hier wieder ein bisschen was erzählen zu dürfen und aus unserem juristischen Potpourri aus dem Medizinrecht ein bisschen etwas zu präsentieren.
Ich finde, du hast hier heute ein sehr spannendes Thema ausgesucht, das sozusagen unsere Grundfesten der ärztlichen Tätigkeit berührt, würde ich mal behaupten. Es soll so ein bisschen darum gehen, warum oder ja, welche juristischen Hintergründe es hat, dass man von Körperverletzung spricht oder im Zusammenhang mit ärztlichen Behandlungen auch von Körperverletzung sprechen kann. Sagen wir es mal so. Willst du uns da mal ein bisschen reinführen in das Thema?
Genau, also jeder Arzt, der in der Praxis ist, egal ob Zahnarzt oder auch jeder, der im Prinzip sprechende Medizin macht, ist eigentlich ganz egal. Sobald man mit dem Patienten was potenziell Gutes angedeihen lässt aus eigener Sicht, ist das sehr häufig aus juristischer Sicht eine Körperverletzung. Und deswegen haben wir auch am Anfang vor jenen Behandlungen immer dieses riesengroße Bremborium an Aufklärung und darauf folgend eine Einwilligung in das, was man tut. Und im Prinzip auch, wenn man jetzt wirklich reinsprechende Medizin macht und in eine tiefenpsychologische, oder bist du eher drin, also wenn man wirklich auch in den Kopf reingeht, ohne mit Medikamenten, sondern über Sprache das tut, auch da müsste man im Prinzip im Vorfeld dem Patienten sagen, pass mal auf, durch meine Methodik gehe ich jetzt her und versuche bei dir irgendwelche Synapsen im Hirn umzustellen. So ganz laienhaft ausgedrückt. Also jedenfalls muss ich immer, wenn ich hergehe und einen Patienten behandle, ist das tendenziell sehr häufig eine Körperverletzung. Und das ist auch relativ unproblematisch, wenn man sich vorstellt, dass man eben irgendwo ein Loch reinbohrt oder etwas abschneidet, dass das irgendwie eine Körperverletzung ist. Das ist mal erstmal, sagen wir mal, von oben drauf gesehen schon ganz, ganz verständlich. Bei anderen Sachen ist es ein bisschen schwieriger, gerade eben so in der sprechenden Medizin, aber grundsätzlich ist es so. Und das Ganze geht zurück auf eine Entscheidung, die ist schon relativ alt, aus dem Jahre 1894, und zwar genau vom 31. Mai 1894. Das hat der dritte Strafsenat vom Reichsgericht entschieden. Man merkt schon, wir sind in einer Zeit, lange, lange vor unserem Verständnis, sowohl von Medizin wie auch teilweise vom Recht. Und damals war das dann so, dass ein Fall dort zum Reichsgericht hocheskaliert worden ist, der eigentlich auch hätte heute spielen können, muss man sagen. Folgendes ist passiert. Nee, also ganz so hätte er heute nicht mehr passieren können, zumindest in unseren Breitengraden, glaube ich, zumindest nicht. Aber sagen wir mal, vom Grundsatz her hätte es so passieren können. Es geht um ein 7-jähriges Mädchen. Die hatte am Sprunggelenk eine Tuberkulose mit eitrigen Veränderungen. Ich hoffe jetzt eben, dass Tuberkulose an den Extremitäten irgendwie so bei uns heutzutage nicht mehr vorkommt. Aber auf anderen Flecken dieser Erde möglicherweise schon noch. Dort jedenfalls war es dann so, dass der Hausarzt gesagt hat, das kann ich nicht mehr behandeln. Jetzt reicht aus, das muss man eigentlich operieren jetzt. Ich bin mit meinem Latein am Ende, da muss man jetzt chirurgisch ran. Soweit, so gut. Jetzt kommt das, was auch heute passieren könnte. Der Vater wiederum von diesem 7-jährigen Mädchen war Anhänger der Naturheilkunde. Der fand Chirurgen total blöd. Der sagte, eigentlich muss man alles irgendwie mit Gräsern, Kräutern und sonst wie heilen können. Eigentlich gibt es keinen Grund, warum man mit einem Messer an einen Menschen herumdoktern sollte. Und war streng dagegen. Dazu muss man aber auch wissen, dass zum damaligen Zeitpunkt, das muss man ein bisschen in den Kontext ziehen oder sehen zumindest, der Beruf des Arztes ein freies Gewerbe war. Es hat sich geändert. Also das davor war das auch regulierter. Dann wurde es im Zuge der Öffnung der gesamten Gesellschaft, also Öffnung für damalige Verhältnisse, Öffnung, wobei man auch da sagen muss, dass die Krankenschwester immer noch ihrem Arzt diente. So steht es auch im Urteil drin, also die dienende Oberschwester. Aber grundsätzlich ging man eigentlich davon aus, dass es ein bisschen offener wurde und der Arzt war kein geschützter Beruf mehr. Es gab zwar approbierte Ärzte, die eine Approbation hatten. Es gab aber kein Berufsrecht so in diesem Sinne. Und Arzt durfte jeder sein, der meinte, Arzt sein zu können. Das war auch kein geschützter Beruf. Das muss man, haben wir dann wieder geändert in einer anderen schlechten Zeit in Deutschland. Aber da kam das Heilpraktikergesetz, was bis heute ja gilt. Und da wurde das wieder ganz klar reguliert, damals mit einem anderen Ansinnen. Aber davor war das ein relativ offener Beruf. Also es war ein Gewerbe, ein freies Gewerbe und jeder konnte Arzt sein erst einmal, der meinte, er könnte es. Wahrscheinlich kommt aus der Zeit auch so ein bisschen der Spruch, wer heilt, hat Recht. Jedenfalls hat der Vater gesagt, brauche ich nicht so, um zurückzukommen. Ich brauche keinen Arzt und wollte es nicht. Trotzdem ist dieses Kind, dieses 7-jährige Kind ins Krankenhaus gekommen und wurde dann dort zunächst nur rein am Gewebe operiert, das hat aber nicht wirklich geholfen und man hat dann festgestellt, eigentlich müssen wir den Fuß amputieren, also da führt kein Weg dran vorbei und auch der Gutachter im Prozess hinterher hat dann gesagt, naja, hätte man jetzt hier nicht radikal operiert, wäre das eine massive Lebensbedrohung gewesen. Das hat sich dann so herauskristallisiert, dass der Vater also immer zum Krankenhaus gekommen ist und hat gesagt, ich möchte nicht, dass mein Kind operiert wird und irgendwann kam er und wollte sie abholen. Und sagte, ich möchte mein Kind jetzt abholen und dann sagte die dienende Oberschwester, ja, der Arzt ist gerade nicht da. Sie guckt mal, sie richtet es ihm aus. Dann hat der Arzt gesagt, nee, ist jetzt schon zu spät. Das Kind liegt schon in Narkose im OP und mein zuarbeitender Assistenzarzt macht jetzt dann demnächst die Amputation. So dann auch geschehen, also ist dann gemacht worden. Das Kind hat das überlebt, dem ging es hinterher wunderbar, also das ist gesund geworden, alles ist schick. Der Vater fand das überhaupt nicht toll und hat eine Strafanzeige gestellt. Und in der ersten Instanz wurde der Arzt freigesprochen. Und zwar mit dem Argument, und das ist eigentlich so ganz spannend, das sind so die Hauptargumente, die da ins Feld geführt werden, auch heute noch. Einmal sei ja ein Heileingriff keine Gesundheitsschädigung. Also wenn man sich den 223 anguckt, ne, wer einen Menschen an der Gesundheit schädigt oder misshandelt, der macht sich entsprechend strafbar. Das war damals auch schon so. Und dann hat das Gericht gesagt, ja, das ist ja schon keine Misshandlung und auch keine Gesundheitsschädigung, wenn ich ja gerade jemanden heile. Das kann eigentlich schon kann der Tatbestand schon nicht so sein. Und deswegen, weil es keine Misshandlung und keine Gesundheitsschädigung ist, kann es keine Körperverletzung sein. Und zum Zweiten hat das Gericht gesagt, naja, der Arzt war ja der Überzeugung, dass er auch im Nachgang, wenn der Vater erstmal sieht, wie gut das Ergebnis ist und diese Tochter überlebt hat, dass der dann schon einverstanden sein wird. Also so im Nachgang das Ganze irgendwie legitimieren würde. Und aus diesen beiden Erwägungen heraus hat das erste Gericht, also die erste Instanz gesagt, keine Strafbarkeit, Freispruch, weil ein Arzt kann sich keiner Körperverletzung strafbar machen. Das geht so nicht. Dagegen sind dann der Vater als Nebenkläger und auch die Staatsanwaltschaft in die Revision gegangen zum Reichsgericht und die haben dann gesagt, das kann so nicht sein. Und das ist dieses maßgebliche Urteil, was wir jetzt hier haben, was bis heute gilt. Das kann so nicht sein, weil wenn wir das so annehmen würden, würden wir allem Tor und Tür öffnen, dann würde man ja sagen, es geht eigentlich nur darum, was derjenige, der da etwas tut, sich dabei denkt. Also man würde eigentlich diese ganze objektive Ebene weglassen, was passiert da eigentlich, sondern man würde eigentlich nur darauf abstellen, was denkt sich jemand dabei und das kann nicht sein, sondern wenn etwas objektiv eine Körperverletzung ist, dann bleibt es so, die dann ja möglicherweise nicht rechtswidrig ist, weil gerechtfertigt, aber ein Bein abschneiden ist und bleibt ein Körperteil weniger und das kann nur eine Körperverletzung sein. Und dann haben die auch so recht lustige Überlegungen angestellt und haben gesagt, naja, wenn wir das bei so einem Chirurgen, der auch hier approbiert ist, machen, dann müssten wir das ja genauso für den Arzt machen, der eigentlich gar keine konkrete Ausbildung hätte, dem müssten wir es ja auch erlauben. Und Gott wehe, wir müssten es ja auch den ganzen Geistlichen erlauben, die dann im Zweifelsfalle jemanden, weil sie der festen Überzeugung sind, dass es jetzt so super hilft, in den Beichtstuhl einsperren, also der Freiheit berauben, bis dann die Sünden wieder weg sind. Also kann man auch wirklich so Gedanken da rein, dann würde man ja im Prinzip jedem sagen, er tut einem ja nur was Gutes, also der Pfarrer tut einem ja nur was Gutes, indem man jetzt hier einen Beichtstuhl einsperrt, bis man alle seine Sünden wieder weg hat und hinterher kann man da auch einen Karneval gehen und Spaß haben, dann wäre das ja auch in Ordnung. Und da hat das Reichsgericht das so reingeschrieben, hat gesagt, nee, das können wir so nicht machen, weil wenn wir das einmal aufmachen und für diesen Arzt im Prinzip erlauben, dann müssten wir es hinterher für alle erlauben, die halt meinen, sie tun jemandem was Gutes. Und das ist halt mit dem Gedanken vom Strafprozessrecht oder vom Strafrecht als solches so nicht vereinbar. Und haben dann gesagt, nee, das geht nicht. Man darf also nicht diesen reinen Tatbestand, der wirklich objektiv von oben draufschaubar feststellbar ist, den darf man nicht negieren, sondern wir müssen wirklich gucken, was ist da passiert? Und wenn halt ein Knochen fehlt, ein Bein fehlt oder ein Loch im Körper ist, dann ist es erstmal eine Körperverletzung. Da kommt man dann zu dem nächsten Punkt. Warum macht sich ein Arzt dann möglicherweise doch nicht strafbar? Und da haben die gesagt, ganz klar, das hängt immer nur von der Einwilligung ab. Das heißt, wenn ich eine Körperverletzung begehe, die ist objektiv da. Und das ist ja mein Standardbeispiel, wenn ich zur Domina gehe, also ich jetzt nicht, aber wenn jemand zur Domina MWD geht, dann sagt er ja auch, oder sie, oder wer immer, peitsch mich oder fessel mich. Und dann sage ich auch vorher, okay, das ist in Ordnung, dass ich das möchte. Das ist in dem Fall dann zwar auch objektiv eine Körperverletzung, aber wenn ich im Vorfeld sage, das will ich, wenn es jetzt nicht gegen die guten Sitten verstößt, und das ist jetzt ein Begriff, bei der Domina sind die guten Sitten noch vollkommen legitim, da sind wir zwischenzeitlich sehr liberal, wäre vielleicht vor 100 Jahren anders gewesen, aber also bei der Domina kann man auf jeden Fall einwilligen. Gleiches ist auch bei Tattoos, ne? Wenn ich hergehe und ich mache die Haut kaputt und mache Farbe drunter, das ist natürlich eine Körperverletzung. Und in diesen Fällen muss ich auch mir vorher die Einwilligung holen. Wenn ich die habe, dann ist es auch sauber. Und so auch beim Arzt hat das Gericht gesagt, ja, dann musst du halt vorher fragen. Und daraus hat sich dann auch wirklich, und das ist hier schon angelegt, der Informed Consent so entwickelt. Die haben auch schon reingeschrieben, du musst nicht nur fragen, sondern du musst auch vorher sagen, was du willst, also warum das sinnvoll ist. Du musst nicht alles erklären als Arzt, aber man muss schon sagen, um was geht es und folgende Alternativen hast du. Also in diesem Fall, wir können hier operieren, wir können das Bein ab oder den Fuß abnehmen. Wenn wir es nicht machen, ist die Gefahr sehr groß, dass ihre Tochter daran stirbt hinterher, weil wir dann die Tuberkulose nicht mehr aufhalten können. Und das ist etwas, was man auch heute noch machen muss. Und dann hat aber das Gericht auch direkt mit reingepackt bezüglich dieser Argumente, naja, was ist denn, wenn der Patient nichts sagen kann? Also weil er entweder ganz, ganz jung ist oder eben hier damals noch einen Vormund, heute würde man sagen Sorgeberechtigter, mit im Boot ist. Wie ist es dann, oder wenn jemand wirklich bewusstlos ist? Und hat das Gericht auch reingeschrieben, naja, man darf natürlich dann, man muss schon den Arztberuf sehen und man muss auch sagen, der Arztberuf ist grundsätzlich ein Beruf, der eigentlich ja was Gutes tun will, also man unterstellt jetzt nicht, dass da Ärzte böse sind, sondern wenn der Fall wirklich so ist, dass man den Willen nicht eruieren kann, dann soll es auch vollkommen legitim sein, dass man hergeht und aus den Informationen, die man hat, einen möglichen Willen eruiert, und wenn man das auch nicht kann, dann gilt hier eben in dubio pro vita, also im Zweifelsfall für das Leben, und dann wird erstmal gehandelt, wenn man nichts hat. Die spannende Frage ist aber jetzt hier, bei dem Fall, wie man das heute machen würde, ne? Also wenn heute nämlich ein Vater mit seiner 7-jährigen Tochter kommt, mit einem ganz bösartigen Geschwür am Bein oder sogar ein Tumor oder sowas, und der sagt, ich bin aber Naturheilkundler, ich will nicht, dass es operiert wird, und ein Arzt dann sagt, das ist aber die einzige Möglichkeit, ansonsten stirbt ihre Tochter. Was würdest du dann machen?
Naja, heutzutage würde man das ja nicht so laufen lassen, ne? Also da würde man ja auch die Urteilsfähigkeit des Vaters in Frage stellen.
Das sind im Prinzip ja diese Zeugen-Jehova-Fälle auch dann, ne?
Ja, ja.
Also das gab es dann damals noch nicht. Also damals gab es noch nichts, wo man das hätte handeln können. Heute würde man für so einen Fall zum Familiengericht gehen und für diese Tochter, für diese abgeschlossene Problematik Gesundheitsfürsorge in diesem Krankheitsstand einen Ersatzsorgeberechtigten bestellen. Also man würde einen Vormund nur für diese Problematik bestellen und sagen, diese Entscheidung des Vaters würde offensichtlich das Leben der Tochter gefährden. Das können wir natürlich nicht akzeptieren. Das kann weder ein Arzt akzeptieren, noch kann es der Staat akzeptieren. Der Staat ist ja zum Schutz des Lebens auch verpflichtet. Und dann würde man, wenn ein Vater oder die Eltern als solches, also es wäre eine Entscheidung, die übrigens hier auch, also damals der Vater allein entschieden hat, auch das wäre heute etwas, was beide Eltern gemeinsam oder die Sorgeberechtigten gemeinsam entscheiden müssten, da würde man heute hergehen und bei so uneinsichtigen Eltern übers Gericht jemanden als Pflegschaft für diesen Fall bestellen, der dann da eben sagt, okay, es ist offensichtlich so, dass man hier diesen Eingriff machen muss und dann würde das auch so durchgeführt werden. Was übrigens bei Zeugen Jehovas teilweise zu erheblichen Problemen führt. Ich bin jetzt da auch religionstechnisch nicht so tief drin, ehrlicherweise, aber das sind natürlich hinterher sehr dramatische Entwicklungen, die sich da nach meinem Kenntnisstand herauskristallisieren können, dass dann die Kinder teilweise halt auch aus der Gruppe verstoßen werden und sowas. Das ist dann nicht wirklich schön, wenn die dann Blutprodukte bekommen, die sie eigentlich nicht bekommen sollten. Das ist so das Problem. Heutzutage würde man das wirklich dann so lösen, dass man halt hergehen würde und sagen würde, ja, da müssen wir jemanden bestellen, der da diese Entscheidung trifft. Der würde wahrscheinlich sagen, okay, bevor das Kind stirbt, nehmen wir den Fuß ab. Und erklär mir lieber normal, lieber Arzt, was da alles zu tun ist, was sind die Alternativen. Sagt der Arzt, hab keine Alternativen, ich kann nur abschneiden. Antibiose reicht nicht mehr aus und damit haben wir keine anderen Therapieoptionen mehr. Hätte man andere Therapieoptionen, dann müsste man die natürlich noch aufzeigen, selbst wenn sie nicht ganz so erfolgversprechend sind. Aber wenn man verschiedene Therapieoptionen hat, sollte man halt die unterschiedlichen Therapieoptionen aufzeigen. Wenn man das getan hat, dann muss der Patient entscheiden. Wenn es jetzt ein erwachsener Patient ist und der halbwegs Herr seiner Sinne ist, dann kann er natürlich auch eine unvernünftige Entscheidung treffen, die dann im Zweifelsfalle selbst zu seinem Tode führen könnte. Das muss man auch klar sagen. Aber dann ist es halt sauber zu dokumentieren und das ist halt die Geburtsstunde dieser Aufklärungsbögen, wie wir sie heute vor OPs haben und dieser stattfindenden Aufklärung und Einwilligung. Und da ist mir aber nochmal wichtig zu sagen, die Aufklärung ist und bleibt ein Gespräch. Also das muss man auch ganz klar sagen, die Aufklärung ist niemals ein DIN A4 Blatt Papier oder auch 5 Blatt DIN A4 Papier. Das ist ein Aufklärungsbogen, der kann möglicherweise auch sehr sinnvoll mitverwendet werden für die Aufklärung, dass man nichts vergisst. Aber der ersetzt nicht das Gespräch. Und das muss man immer wissen. Also man muss wirklich zwingend ein Aufklärungsgespräch führen. Ohne Gespräch keine Aufklärung. Und da wäre es dann schon so, dass man das idealerweise, das kann ich auch wirklich nur jedem raten, wenn man eine Aufklärung dokumentiert und so einen Aufklärungsbogen hat, da ein paar Unterstreichungen zu machen, ein paar Kreuze zu machen, was reinzumalen. Das ist für uns hinterher dann wirklich in der Praxis ganz toll, weil wir dann erkennen, okay, da ist wirklich der Bogen durchgegangen worden. Und wenn man dann halt einen Arzt fragt in so einer Verhandlung, warum haben Sie es denn unterstrichen oder warum haben Sie es hier eingekreist? Und der dann sagt, naja, das mache ich immer, wenn ich das besonders erzählt habe, dann freut es uns Juristen, weil dann können wir hinterher sagen, ja, dann gehen wir davon aus, dass das, was hier eingekringelt worden ist, auch nochmal ganz besonders besprochen worden ist. Und das ist wirklich nochmal ein Tipp, den ich auch noch mitgeben kann. Ansonsten ist es hier für jeden, der es mal wirklich angucken möchte, das ist wirklich so sieht das ganze Ding aus, also falls es jemand anguckt, ne, man sieht es gar nicht so schön, das ist so ein bisschen unscharf, es ist wirklich aber so altdeutsche Schrift und es ist leider nicht anders abrufbar. Wer das nochmal wissen will, es ist die Reichsgerichtsrechtsprechung, Urteil vom 31. Mai 1894, Aktenzeichen 1408 aus 94 und befindet sich in der 127. Ausgabe der Reichsgerichtsrechtsprechungsübersicht, Seite 375 folgende. Also falls sich da jemand wirklich für interessieren sollte. Aber das ist wirklich die Geburtsstunde unseres heutigen Aufklärung, Einwilligung und Informed Consent Konstrukts, was damals auch in diesem Urteil eigentlich schon ganz schön angelegt war. Es kommt übrigens aus Hamburg, der Fall. Du bist noch stumm, Kai, falls du was sagen willst.
Das ist gut, dass du mich darauf hinweist, weil ich habe gerade gehustet.
Ja, das habe ich gesehen, dachte mir nur, das ist ja auch nicht nett, wenn du dann so vor dich hin erzählst und das niemand hört.
Das ist nicht nett, das stimmt, da hast du recht. Total spannend, vielen Dank, dass du das erzählt hast. Ich hatte ganz viele Abzweigungen im Kopf. Ich konnte dir gut folgen und bin auch, glaube ich, zu dem Schluss gekommen, also ohne, dass mir das jetzt zustehen würde, dass ich das schon für eine gute Regelung halte am Ende des Tages in den meisten Fällen, dass jeder Mensch natürlich selber über seinen Körper entscheiden darf und soll. Für uns Ärztinnen und Ärzte hat das natürlich ganz viele Konsequenzen für den Alltag. Zum Beispiel die Frage, wer kann denn einwilligen? Das ist ja was uns häufig über den Weg läuft. Oder sowas, wie du gerade gesagt hast. Also muss jemand, der vorsorgeberechtigt ist oder sorgeberechtigt ist, muss der eine Entscheidung treffen? Und was ich dich auch noch kurz fragen wollte, bevor wir vielleicht den Sack zumachen, wie ist das denn in anderen Ländern? Wird das da genauso gesehen wie bei uns in Deutschland?
Dazu muss man sagen, damals gab es riesen Aufschrei, als das Urteil hier raus war. Das fand natürlich die Ärzteschaft überhaupt nicht toll. Also die haben sich schon eigentlich als diejenigen gesehen, die wissen, was gut für ihre Patienten ist und das dann auch so umgesetzt werden soll. Ich würde sagen, ich kann jetzt natürlich nicht für alle Länder sprechen, aber dieses Konstrukt Informed Consent hat sich zumindest in der gesamten westlichen Welt so auch durchgesetzt. Also das hat sich daraus wirklich entwickelt. Ob das jetzt der Urgedanke ist, kann ich nicht sagen, aber es ist zwischenzeitlich eigentlich überall so, dass man sagt, ich muss den Patienten zumindest auf das Level heben, damit er irgendwie eine Entscheidung mittreffen kann. Mhm. Spannend ist, dass man auch natürlich sagen kann, das hat sich so ein bisschen entwickelt, das will ich auch nicht ganz totschweigen. Es gibt in der aktuellen juristischen Literatur Meinungen, die das ja wieder in Frage stellen. Also in der Forschung sagt man auch wieder, gibt es Professoren, die sagen, nee, da wir jetzt ja ein Berufsrecht der Ärzte haben, die im Prinzip, was dann auch nochmal sagt, was es ja damals nicht gab, ne? Also damals gab es ja dieses Berufsrecht, so wie wir es heute kennen, gab es nicht, weil freier Beruf und jeder durfte. Jetzt haben wir das Berufsrecht auch und die verkammerten Berufe. Und da ist es schon so, dass jetzt wieder auch Stimmen laut werden, die sagen, naja, es soll gar nicht tatbestandsmäßig sein, weil halt der Gesundheitsschaden, also ja nicht vorgesehen ist, sondern eigentlich will ein Arzt ja nur heilen, also will ja keine Gesundheit schädigen. Dagegen ist aber dann die herrschende Meinung und natürlich ganz klar die Rechtsprechung, die sagt, das ist für uns ja gar nicht dann juristisch prüfbar. Also wie sollen wir das denn machen, wenn wir jetzt hergehen würden und sagen würden, der Arzt will eigentlich nur heilen, dann können wir aber jeden Missbrauch dieses Gedankens, den können wir nicht mehr einfangen, weil dann der Tatbestand weg wäre. Was man natürlich machen könnte als Gesetzgeber, wäre zu sagen, man macht einen eigenen Tatbestand ärztlicher Heileingriff im Strafgesetzbuch, indem man reinschreibt, der ärztliche Heileingriff, der den Regeln der Kunst entspricht, kann niemals eine Körperverletzung sein. Sollte dies nicht der Fall sein, dann macht sich auch ein Arzt strafbar oder sowas. Ja, also sowas könnte man machen, ist aber bis heute nicht geschehen, sondern man bleibt eigentlich hier bei dem, was seit über 100 Jahren im Strafgesetzbuch geregelt ist und sagt, damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Um deine Frage zu beantworten, ja, wer kann jetzt einwilligen und wer nicht? Ich habe so eine Folie, da erinnere ich mich gerade dran bei meinen Notarztausbildungen. Wer kann den Transport verweigern oder eine Behandlung verweigern? Das ist eigentlich das gleiche Spiel. Und da sage ich mal, relativ unproblematisch ist der volljährige GCS-15-Patient. Ne? Also der ist ideal, der kann wirklich alles wunderbar entscheiden. Und sobald man diese Volljährigkeit wegnimmt und die GCS-15 runterschraubt, dann wird es immer schwieriger. Man muss aber schon auch sagen, also der Gegenpol ist immer aus meiner Sicht das Nottestament vor drei Zeugen, wo der Gesetzgeber sagt, ich gestehe auch einem Patienten oder einem Sterbenden auch zu, vor drei Zeugen noch ein rechtsgültiges Testament mündlich zu errichten. Was ja auch ein Extrem ist. Und wenn man sich jetzt bin ich ja kein Mediziner, aber ein Sterbender ist natürlich schon jemand, der auch nur bedingt alles noch mitbekommt. Und wenn man also am Sterbebett noch sagt, ich möchte mein gesamtes Testament ändern und drei Schwestern dazukommen oder drei Pflegekräfte und sagen, ja, okay, dann erzähl, was du willst und dann soll das Geltung haben, dann ist es natürlich auch sehr, sehr gewichtig. Und deswegen ist es natürlich schon sehr schwer zu sagen, wo hört diese eigene Willensbildung auf? Es geht am Ende des Tages um die Einsichtsfähigkeit. Das Schöne ist, dass wir Juristen das hinterher nicht bestimmen müssen, sondern dass wir uns da auch immer einen Sachverständigen holen, also einen Arzt, der uns sagt, dieser Patient war zu dem Zeitpunkt XY einsichtsfähig oder war er nicht. Das ist wirklich eine Einzelfallentscheidung und man muss es an verschiedenen Punkten festmachen. Was man sagen kann, ist, dass bei Jugendlichen, und das ist auch etwas, was die Meinung bis jetzt war. Ich glaube, das wird sich tendenziell eher verändern. Also ich glaube, dass Jugendliche immer früher erwachsen werden. Kann man das so sagen? Ja, ne? Also ich glaube, dass man das Alter tendenziell weiter runterschrauben muss. Also ich glaube, ein 18-Jähriger heute ist ein 20-Jähriger vor 20 Jahren oder sowas. Also einfach auch aufgrund der Digitalisierung tut sich halt einfach unglaublich viel, was auch die Fähigkeit von Jugendlichen angeht, das zu überschauen. Vielleicht nicht überall, aber grundsätzlich sind sie einfach deutlich fitter in ganz vielen wie eben ein paar Generationen davor. Man sagt jedenfalls, bei einem 12-Jährigen ist es schon sehr schwierig, ob ein 12-Jähriger eigene Entscheidungen treffen kann, aber ab 12 Jahren kann es so losgehen. Bei 14 Jahren kann man eigentlich davon ausgehen, dass ein Jugendlicher zumindest nicht gegen seinen Willen behandelt werden darf oder zumindest nicht so einfach. Die Frage ist immer, was ist, wenn der Jugendliche sagt, ja, ich will, und die Erwachsenen sagen, nein, sie wollen nicht, dann kommt halt wieder diese Konstellation mit, da braucht man halt eine Pflegschaft dann für diesen Fall wieder. Also das ist sehr kompliziert. Unter 12 kann man aber sagen, da gelten erst einmal nur die Eltern primär und ab 12 muss man wirklich gucken, wie sich das im Einzelfall entwickelt und da muss man auf die Reife des jeweiligen Kindes abstellen, wobei ich nicht wissen will, wie man im Nachhinein, wenn wirklich ein ganz schlimmer Fall ist und irgendwie so ein apathisches Syndrom oder sowas daraus resultiert, wie man dann im Nachhinein bestimmen will als Arzt, wie einsichtsfähig das Kind vor dem Eingriff war. Also das ist mir schleierhaft, aber das ist zum Glück nicht mein Problem, sondern das müsst ihr dann regeln. Ja. Aber da, also am Ende des Tages muss man den Einzelfall anschauen und sich halt als Arzt ein Bild darüber machen, versteht derjenige, dem ich das gerade erkläre, was ich ihm sage. Eine Aufklärung ist auch nicht ein kleines Medizinstudium, sondern eine Aufklärung soll ein Verständnis im Groben sein von dem, was da passiert. Ne? Also ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Nerv, der da in der Nähe liegt, benennen. Ich muss auch nicht jedes einzelne Blutgefäß benennen, sondern ich muss sagen, kann sein, wenn ich hier mit dem Messer bei dir im Körper rumschneide, dass ich Blutgefäße kaputt mache oder ziemlich sicher passiert das sogar. Kann aber auch sein, dass ich welche kaputt mache, die besonders gefährlich sind, wenn ich sie kaputt mache. Bist du damit einverstanden? Was man möglicherweise schon sagen sollte, wenn man jetzt zum Beispiel so Schilddrüse oder sowas operiert oder hinten Pharyngealraum und man da halt solche Nerven hat, die für die Sprache zuständig sind, dann sollte man schon sagen, pass mal auf, da wo wir da die Operation durchführen, da ist ein Nerv, das führt nicht nur dazu, dass du möglicherweise hinterher kein Gefühl mehr hast, sondern es kann wirklich sein, dass du nicht mehr gescheit sprechen kannst. Das sollte man einem dann schon sagen, also wenn so ein Risiko vielleicht auch sehr selten eintritt, aber die Wirkung besonders hoch ist, dann sollte man das halt in auch genau solchen Worten sagen, also nicht sagen, der Nervus schlacht mich tot, ich weiß gar nicht, welcher das jetzt dann da ist, ich meinte aber bei der Schilddrüse und bei der Schilddrüse, ist es der, ja, okay, dann, also bei dem muss man einfach tierisch aufpassen, ja. Aber dann sagt man jemandem, passen Sie auf, eigentlich sollte es nicht passieren, wir machen noch alles, dass es nicht passiert und wir gucken uns vorher alles im Ultraschall nochmal an und operieren auf Sicht, aber es ist nicht hundertprozentig auszuschließen, dass da ein Schaden bleibt, der möglicherweise wirklich auch ihre Fähigkeit zu kommunizieren beeinflusst.
Ich hatte jetzt von dir auch keine abschließende Einschätzung erwartet. Also das ist immer eine Einzelfallentscheidung, wie du es gerade gesagt hast. Das ist extrem schwierig manchmal. Aber ich finde es total gut zu wissen, wo das alles herkommt, ne? Also wo diese Körperverletzungsannahme herkommt. Und ich glaube, es ist auch immer gut zu wissen, wenn man so eine Aufklärung durchführt, was man damit eigentlich bezwecken möchte und was man vielleicht auch für einen Ärger sich ersparen kann, wenn man die vernünftig macht. Weil auch das sind natürlich ja Sachen, die man teilweise im ärztlichen Alltag nicht so gerne macht oder nicht so viel Zeit dafür hat. Trotzdem sollte man sich das immer wieder vor Augen führen, oder?
Ja, also, dass es so ist, wie es ist, ist ja der Tatsache geschuldet, dass es leider Gottes unter den 99,999% der wirklich tollen Ärzte, die es da gibt, auch leider immer mal ein Promille oder sowas gibt, die wie bei allen auf der Welt krank im Kopf sind und bescheuerte Ideen haben, anders kann man es nicht sagen. Bescheuerte Ideen kann man ja auch an Sachen ausprobieren, die keine Menschen sind. Aber wenn man halt hergeht und beispielsweise der festen Überzeugung ist, dass UV-Strahlung, jetzt mal als Beispiel UV-Strahlung, ein OP-Gebiet besser von Keimen befreien würde, wie jegliches chemisches Mittel, Sterilium, was ich sonst so habe. Und ich sage, ich hänge mir oben drüber die Lampe, lasse die da 5 Minuten drauf brutzeln und dann fange ich an zu schneiden und ich gehe davon aus, dass alle Keime abgetötet sind. Das ist ziemlich bescheuert, glaube ich. Also wahrscheinlich. Und wenn man so eine Idee hat und da der Erfinder von so einem Ding ist oder irgendwie, es gab auch mal so Leute, die haben gedacht, dass man statt Stents zu legen mit einem Laser irgendwelche Löcher in ein Herz reinballert, um da neue Gefäße zu generieren. Also es gab schon ja auch immer wirklich sehr komische Ansichten, die dann aber auch gemacht worden sind halt am Nebenobjekt. Und dann muss man auch sagen, okay, wenn ich halt so etwas im Zweifelsfall wieder einfangen will, dann geht das halt nur über das Strafrecht im Zweifelsfall. Ansonsten komme ich da nicht dran. Und ja, das schützt halt auch den ganzen großen Teil der anderen Ärzteschaft, weil wenn ich halt einfach sauber sage, pass mal auf, ich weiß gar nicht, bei mir steht jetzt im Moment nichts an zum Glück, aber nehmen wir mal an, ich hätte irgendwie jetzt einen Eingriff.
Carotis.
Carotis, ja. Ja. also irgendwas ist kaputt. Wir sollten da dran, müssen wir jetzt nicht sofort machen, aber ich würde es dir dringend raten, dass wir es jetzt machen, weil im Moment sieht es so aus, dass es nicht besser wird. Folgende Risiken hasse und kannst aber jetzt frei entscheiden, in welche Richtung du dich jetzt in welche Richtung du abbiegst. Ja, folgende Möglichkeiten haben wir. Dann, das ist eigentlich auch ganz normal. Das gleiche, wie ich es mir eigentlich auch von meinem Autoschrauber wünsche, ne, was er vielleicht nicht macht, weil der mir sofort einen neuen Motor einbaut. Aber wenn der mir sagen würde, pass mal auf, dein Keilriemen ist kaputt, du brauchst einen neuen Keilriemen, willst du einen Keilriemen oder willst du einen neuen Motor? Dann kann man sich auch entscheiden, ich nehme den Keilriemen oder ich nehme einen neuen Motor. Natürlich ist der neue Motor cooler, weil der ist natürlich noch nicht gelaufen, aber ist natürlich auch teurer. Und ob das jetzt wirklich sein muss, ist dann die große Frage. Und eigentlich ist das so ein Umgang auf Augenhöhe. Das ist eigentlich das, um was es geht. Also es geht am Ende des Tages schon darum, dass man Patienten als gleichwertig ansieht. Und das sollte, glaube ich, schon eigentlich die Art und Weise sein, wie wir jetzt Medizin machen, heutzutage.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Jan, vielen, vielen Dank, dass du uns da reingenommen hast in diese Thematik. Danke, dass du das so schön und wie immer bildreich erklärt hast und beispielreich erklärt hast. Ich weiß noch gar nicht, welches Thema wir als nächstes besprechen werden, aber zumindest ist mir das Thema mit der Aufklärung gerade nochmal so in den Sinn gekommen. Das könnte man ja weiterführen, aber naja, ich bin mir sicher, du wirst dir wieder was Spannendes einfallen lassen.
Wir werden ganz sicherlich was finden, da bin ich mir ganz sicher.
Hundertprozentig. Und ja, häufig ist es ja auch so, dass du einen spannenden Fall aus deiner Praxis mitbringst, der immer dann auch lehrreich ist. Genau, das können wir ja auch mal wieder machen.
Wir müssen auch irgendwann, also ist mir eingefallen, wir müssen irgendwann mal, weil das habe ich echt jetzt schon mehrfach vor Gericht gehabt, wir müssen irgendwann mal Arbeitszeugnisse bei Ärzten durchgehen, weil Ärzte also auf beiden Seiten, die Inhaber von Praxen schreiben echt schlechte Arbeitszeugnisse, also richtig, richtig schlechte Arbeitszeugnisse. Und das will ich gar nicht als böse darstellen, weil sie häufig nicht wissen, wie es richtig geht. Genauso ist es aber auch so, dass teilweise Ärzte oder Pflegekräfte echt auch unglaublich schlechte Arbeitszeugnisse bekommen. Also die einen wissen nicht, wie es geht und die anderen kriegen dann halt irgendeinen Mist, mit dem sie umgehen müssen. Das wäre sowas, was man auch mal wirklich mal angucken könnten, wie schreibt man eigentlich ein Arbeitszeugnis sinnvoll. Das ist, glaube ich, auch ganz cool. Aber jetzt haben wir schon ein Patent da. Sehr gerne auch, ja.
Ich mache mir keine Sorgen, dass uns die Themen ausgehen, ehrlich gesagt.
Glaube ich auch nicht.
Lieber Jan, ich danke dir und wünsche dir noch eine schöne Restwoche.
Danke, gleichfalls.
Bis dahin.
Bis nächstes Mal. Jo, tschüss.
Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.